Wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2. Und es geschah, dass Jesus am Sabbat durch die Getreidefelder ging und seine Jünger fingen an, im Gehen Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat etwas, was nicht erlaubt ist? Da sagte er zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte mit denen, die bei ihm waren? Wie er ins Haus Gottes ging zur Zeit Abiatars des hohen Priesters und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, außer den Priestern, und davon auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sagte zu ihnen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, diese Probleme mit dem Sabbat haben wir nicht, weil wir den Sabbat nicht haben. Einen so strengen Ruhetag in der Woche kennen wir nicht. Im Gegenteil, bei uns sind die am höchsten geachtet, die keinen Feiertag und Sonntag Pause machen, sondern rastlos durcharbeiten. Wir kennen den Sabbat nicht. Vielleicht kennen wir das dritte Gebot nach Martin Luther. Du sollst den Feiertag heiligen. Möglicherweise hat sogar noch mancher seine Erklärung intus. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern es heilig halten, gerne hören und lernen. Und in der Bibel? Da lesen wir das zweite Gebot so. Denke an den Sabbat, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremde, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Wir merken, hier geht es zunächst überhaupt nicht um Gottesdienst und Predigt, sondern um Ruhe, um Erholung und Pause für Mensch und Tier. Und zwar am 7. Tag der Woche, also am Sonnabend. Und gläubige Juden halten sich bis heute daran. Jeder 7. Tag ein Fest. Und dahinter steht die Einsicht, das Wertvollste für unser Leben ist nicht der Raum. Das Wichtigste sind nicht die räumlichen Dinge, dass wir möglichst viele Gegenstände um uns anhäufen und unsere Räume mit Gegenständen füllen, sondern Gottes größtes Geschenk ist die Zeit. Wichtiger als das Haben ist das Sein. Und dafür ist der Sabbat das Zeichen, dass wir an ihm die Zeit feiern, nicht den Raum. Im 2. Mose, im Schöpfung, 1. Mose im 2. Kapitel im Schöpfungsbericht steht, Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, oder er machte am 7. Tag sein Werk fertig und perfekt. Das heißt, er muss an diesem letzten Tag noch etwas geschaffen haben. Was? Die Ruhe am Sabbat. Und Ruhe meint in der Bibel auch Gelassenheit, Heiterkeit, Frieden, Glück, Stille, Harmonie. Das hebräische Wort dafür lautet, wenn Sie es lernen wollen, Menucha. Und dieses Wort Menucha bedeutet, ausführlich erklärt, der Zustand, wo der Mensch still liegt und wo die Gottlosen aufhören zu plagen, wo die Müden ruhen. Es ist der Zustand, an dem es weder Kampf noch Streit gibt, weder Angst noch Misstrauen. Das Wesen eines guten Lebens ist die Menucha. Wir beten im Psalm 23, er führt mich zum frischen Wasser. Da steht wörtlich, er führt mich zu Wassern der Ruhe, der Menucha. Und dieses Wort Ruhe wurde später ein Synonym für das Leben in der kommenden Welt, für die Ewigkeit, für das ewige Leben. Das heißt, diese Ruhe ist die letzte Erfüllung, nach der wir uns sehnen. Und so ist der Sabbat der Tag, wo schon etwas von Gottes Ewigkeit, von der himmlischen festlichen Ruhe in unser Leben hineinleuchten darf. Der Sabbat, Gottes Geschenk an die Menschen. Das Geschenk eines erfüllten Lebens für groß und klein, für arm und reich. Soweit zum Alten Testament. Wie ist das nun im Neuen Testament? Klar ist, dass Jesus und seine Jünger den Sabbat hochgeachtet und gewissenhaft beachtet haben. Und die ersten Gläubigen an Jesus, die aus dem Judentum kamen, hielten den Sabbat völlig selbstverständlich und unbestritten. Diskussionen gab es höchstens darüber, wie man diesen Tag hält. Und darauf komme ich gleich noch einmal zurück. Auch im Hebräerbrief etwa wird der Gedanke des Sabbats ausführlich erläutert. Da steht, dass wir durch den Glauben in die Ruhe Gottes, in die Sabbatruhe Gottes eintreten können und sollen. Wie ist das nun mit den Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, also den nichtjüdischen Christen? Da wird nicht ausdrücklich verlangt, dass sie den Sabbat halten sollen. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, dass zum Beispiel römische Sklaven, die Christen geworden sind, plötzlich einen Tag Pause machen und nicht arbeiten. Das wäre nicht gegangen. Und im Kolosserbrief lesen wir, niemand richte euch wegen Essen und Trinken oder in Sachen von Festen, Neumonden oder Sabbaten. Also da haben wir alle Freiheit. Was sagt das Neue Testament zum Sonntag? Eigentlich nur, dass der auferstandene Jesus zuerst am Sonntagmorgen gesehen wurde. Die frühe Gemeinde traf sich sonntags, aber an anderen Tagen übrigens auch. Und wir lesen zum Beispiel, dass am ersten Wochentag, also am Sonntag, Geld für eine Sammlung zurückgelegt werden sollte. Aber das hat jeder Einzelne bei sich zu Hause getan. Mit einem Ruhetag hat das nichts zu tun. Es könnte eher bedeuten, dass sie eben am Sonntag das Geld beiseite gelegt haben, weil sie am Sonnabend geruht und kein Geld angefasst haben. Die Dinge sind also da nicht so eindeutig, wie wir das vielleicht manchmal denken. Der Sonntag als Ruhetag wurde im Neuen Testament jedenfalls nicht eingeführt. Das hat später Kaiser Konstantin getan. Und der war ein Anhänger des Sonnenkultes. Er liebte also den Tag der Sonne besonders und hatte etwas gegen die Juden und wollte sich von ihnen abgrenzen. Von der Bibel her halten wir zunächst einmal fest, der Sabbat ist Gottes großes Geschenk an sein Volk oder an die Menschen. Und der Sabbat ist für den Menschen da, um des Menschen willen. Und das war und ist im Judentum völlig klar. Warum streiten dann die Pharisäer mit Jesus über den Sabbat? Nun, man soll am Sabbat nicht arbeiten, klar. Aber was genau ist Arbeiten? Und da hat man angefangen, das festzulegen. Man hat also Ausführungsbestimmungen zu diesem Gebot erarbeitet. Und so entstand eine Liste mit 39 verbotenen Dingen, die als Arbeit deklariert wurden. Man hat diese Tätigkeiten abgeleitet von allem, was nötig war, als der Tempel errichtet wurde. Ich nenne einige Beispiele aus diesen 39 Verboten. Nummer 3 war Ernten ist verboten. Nummer 4 Garben binden. Nummer 5 Dreschen. Nummer 6 Wurfeln. Nummer 23 zwei Stiche nähen. Nummer 32 zwei Buchstaben schreiben. Nummer 34 bauen. Und Nummer 39 einen Gegenstand aus einem Bereich in einen anderen tragen. Wollte man nun trotzdem am Sabbat etwas aus dem Haus tragen, dann half man sich mit einem kleinen Trick. Zunächst hat man den Gegenstand von innen auf der Schwelle des Hauses abgesetzt. Dann ist man ohne diesen Gegenstand fröhlich rausgegangen. Dann hat man von draußen den Gegenstand wieder aufgenommen und weitergetragen. Und so hat man vermieden, dass man den Gegenstand aus dem internen, dem Hausbereich, in den öffentlichen Bereich trägt und hat also das Gebot formal gehalten. Merken Sie was? Das ist wie bei den deutschen Steuergesetzen. Also wer ein richtig reicher Fuchs ist, der findet immer einen legalen oder halblegalen Trick, Steuern nicht zu zahlen und trotzdem die Gesetze, die eigentlich die Zahlung von Steuern einfordern, einzuhalten. Bei Steuern mag das angehen, solange das legal ist. Aber was ist, wenn zwei Menschen so miteinander umgehen? Jedes Wort und jeder Wunsch wird auf die Goldwaage gelegt und ausführlich untersucht. Und dann werden genaue Regeln erstellt, wie diese Worte im Einzelnen einzuhalten sind. Und dann werden noch Ausführungsbestimmungen erstellt, die Regeln, wie man die Regeln clever umgehen kann und sie formal trotzdem einhalten. Also wie man das aufgestellte Recht mit Hilfe des Rechts verdrehen kann. Wenn Menschen so miteinander umgehen, dann zeigt das doch, dass mit der Beziehung etwas nicht mehr stimmt. Dann ist das doch bloß noch eine Beziehung auf dem Papier, formal. Das hat doch nichts mehr mit Liebe und mit echter Freundschaft zu tun. Liebe Gemeinde, Gott ist keine Steuerbehörde und auch keine Gesetzesbehörde. Gott ist der liebende Vater, mit dem wir leben dürfen. Da geht es um Herzensbeziehung. Und wenn du fragst, wie viel Sünde kann ich mir denn erlauben und dennoch bei Gott durchkommen? Oder wie kann ich Gottes Wort übertreten und trotzdem formal einhalten? Oder auch, wenn du bloß selber ängstlich und zwanghaft ein ausgeklügeltes System von Paragraphen und deren Ausführungsbestimmungen einhältst und alle anderen verurteilst, die durch deinen frommen Gitterrost fallen, dann stimmt doch etwas nicht. Dann stimmt doch etwas nicht. Mit deiner Beziehung zu Gott meine ich jetzt. Natürlich hat man die Ausführungsbestimmungen für den Sabbat ursprünglich erarbeitet, um ihn halten zu können. Das war die gute Absicht. Aber Paragraphen ersetzen und schaffen keine persönliche Beziehung. Das Formale und der Buchstabe können äußere Restbestände schützen. Aber es geht doch um den Sinn, um den Geist, um die persönliche Beziehung. Darum ging es Jesus. Das lebte er. Und das ermöglicht er uns, dass wir so mit Gott leben. Und die erste und wichtigste Frage ist nicht, soll ich als Christ nun den Sabbat oder den Sonntag halten und wenn ja, wie und wenn nein, wie nicht, sondern wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Ist das eine persönliche Beziehung von Herz zu Herz? Hast du dir dieses persönliche Gottesverhältnis von Jesus und durch seinen Geist schon schenken lassen? Bist du in diese Beziehung schon eingetreten und lebst du darin? Bist du darin zur Ruhe gekommen und zur Erfüllung? Oder bist du da schon wieder herausgefallen und lebst nur religiös nach frommen Regeln, so wie die Pharisäer in Markus 2? Die streiten sich mit Jesus, ob Ehrenraufen für den persönlichen Hunger nun Ernten ist, als Ernten aufzufassen oder nicht. Und ob damit Paragraph 3 nun übertreten wird oder nicht. Also die Jünger, die gingen da ganz locker durch die Felder und haben halt in ihrer Unbekümmertheit da mal eine Ehre abgepflügt und gegessen, weil sie Hunger hatten. Ist das nur Ernten oder ist das nur Essen? Das war der Streitpunkt, nichts weiter. Und Jesus antwortet, was eigentlich jeder Jude weiß und auch heute sagt, Gutes tun und Leben erhalten oder retten, das entspricht immer Gottes Gesetz, auch am Sabbat. Weil Gott gut ist und weil Gott Leben ist und weil er leben will. Und so darf man am Sabbat natürlich auch seinen Hunger stillen. So einfach ist das. So einfach ist das, wenn man Gott kennt und den Sinn seines Wortes innerlich erfasst. Aber dazu braucht es diese Herzensbeziehung zu Gott. Und nicht eine Beziehung zu religiösen Paragraphen. Gott ist gut und er möchte leben. Sein Wort ist Leben. Und Leben bekommen wir nicht, wenn wir Räume mit Materie füllen. Leben bekommen wir nicht, wenn wir am Buchstaben kleben, statt von Gottes Geist erfüllt zu sein. Und der hat kein Leben, der Gott mit frommen Vorschriften ersetzt. Gottes Wort ist lebendig und Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und wer Jesus hat und sich von Jesus diese lebendige Gottesbeziehung schenken lässt, der wird Gottes Wort schätzen und halten, ohne gesetzlich zu sein. Und dessen Leben kommt in Gott zur Ruhe. Und genau dafür hat Gott den Sabbat geschaffen. Er lädt ein, genieße die Schöpfung. Feiere das Leben, komm in Gottes Gegenwart und komm so in Gott zur Ruhe. Nimm dir dafür regelmäßig Zeit. Hör da auf mit allem anderen. Sabbat heißt aufhören, Ruhe. So leuchtet schon etwas vom Himmel und von der Ewigkeit auf, und zwar in deinem Raum und in deiner Zeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Für das folgende Gebet habe ich einmal das jüdische Gebetbuch aufgeschlagen. Und ich habe ein Gebet zum Sabbatbeginn herausgesucht. Und da können Sie merken, dass auch das Judentum eigentlich eine sehr innige Herzensbeziehung zu Gott kennt und will. Und sozusagen als Kontrast zu dieser Gesetzlichkeit, die wir im Predigtext da gefunden haben und die auch heute noch vorhanden ist teilweise, aber die auch so unserem Vorurteil gegenüber dem Judentum entspricht. Also so als Kontrast möchte ich einfach einmal dieses Gebet beten, das Juden an jedem Sabbat zu Beginn beten. Wir sind eingeladen, mitzubeten. Innigster Freund, barmherziger Vater, bringe mir deinen Willen nahe. Dir will ich dienen. So schnell ich kann, eile ich als dein Diener zu dir, um mich vor deiner Majestät zu beugen. Köstlich ist mir deine Freundschaft, süßer als der Geschmack des Honigs. Du, Majestät, schöner, Weltenglanz. Aus Liebe zu dir ist meine Seele krank. Bitte Gott, heile sie und zeige ihr deinen Glanz der Gnade. Dann wird sie gestärkt und wird sie gesund und wird dir für ewig dienen. Du, der du immer schon gewesen bist, wecke dein Erbarmen. Erbarme dich über mich. Ich liebe dich, denn vor Sehnsucht vergehe ich fast, dich bald zu sehen in der Pracht deiner Stärke. Bitte, mein Gott, den mein Herz begehrt, eile doch, verberge dich nicht. Erscheine doch, breite, mein Lieber, das Zelt deines Friedens über mich. Erleuchte die Erde mit deiner Herrlichkeit. Dann werden wir jubeln und uns mit dir freuen. Schnell, Geliebter, die Zeit ist gekommen. Begnade uns für ewig. Amen.